Es muss von Herzen kommen, was auf Herzen wirken soll. Herzlich willkommen zu Lesen und Lesen lassen, dem Bücher- und Schreibpodcast mit Martin und Maxe. Wir wünschen viel Spaß mit dieser Folge. Das Zitat am Anfang, das Zitat, das ist vom Goethe. Den kennt ihr, denke ich, aus Filmen wie Die Leiden des jungen Werther und
Fuck you, Goethe.
Und Fuck you, Goethe, die Biografie. Ja, ein sehr schönes Zitat. Und was sollte da von Herzen kommen? In dieser Folge kommen von Herzen, beziehungsweise nehmen wir sie uns zu Herzen, und zwar Szenen aus Film und Buch sehen. Die wir heute besprechen, und der Titel verrät vielleicht schon ein bisschen, wir nehmen jeweils eine gute Szene her und eine schlechte, da haben wir welche für euch rausgesucht, und das Ganze hat Serienpotenzial. Mal schauen, ob wir das in Zukunft so fortführen, dass wir da immer wieder was rauspicken. Heute starten wir auf jeden Fall einmal mal so in die Runde.
Genau, wir wollen gucken, wenn es gut ankommt, machen wir das öfter, weil nicht nur wollen wir einfach über gute Szenen und schlechte Szenen sprechen, sondern wir wollen sie auch so ein bisschen in Anführungszeichen analytisch auseinandernehmen. Warum ist denn die Szene so gut oder warum ist sie denn nicht so gut? Wie könnte man sie denn besser machen?
Nee, ich will nur schimpfen. Dafür bist du dann zuständig.
Ja, du willst nur schimpfen oder feiern. Ich mach das dann. Also wir wollen da auf jeden Fall, oder ich will da auf jeden Fall einen Mehrwert bieten, auch für Leute, die vielleicht so ein bisschen pragmatisch an die Sache rangehen. Weil ich persönlich mag sehr gerne zu verstehen, warum Szenen so gut funktionieren, wenn sie einen halt so richtig kicken. Damit ich weiß, wie ich das vielleicht sogar reproduzieren kann.
Auf Instagram haben wir einen Aufruf gestartet, ob ihr die schlechten Szenen zuerst hören wollt. Nee, die Good News und die Bad News. Und ich glaube, die Leute wollten die Bad News zuerst.
Ja, irgendwie will man die schlechten News zuerst, damit man sich an den guten irgendwie nach hinten raus erfreuen kann. Und so machen wir es auch. Wir werden zuerst die beiden schlechten Szenen nehmen, also eine von Martin, eine von mir, und dann quasi auf einer High Note, wie man im Englischen sagt, aufhören, damit wir einfach hier mit einer guten Stimmung rausgehen.
Ja, dann hole ich meine schlechte Szene kurz her. Die kommt nämlich von Jeffrey Archer, ein Autor, der historische Romane schreibt, und von ihm habe ich die Clifton-Saga gelesen, und die umfasst 7 Bücher. Und die Szene, die ich mitgebracht habe, kommt aus dem 6. Teil.
Wie heißt denn der 6. Teil?
Das ist eine gute Frage, das habe ich mir natürlich nicht aufgeschrieben. Irgendwas mit Winter, Obacht. Der 6. Teil heißt Möge die Stunde kommen. Das klingt heftig.
Ja.
Hä, möge die Stunde kommen? Und was steht hier? Winter eines Lebens? Die verarschen mich im Internet. Nee, möge die Stunde kommen, das passt. Und wir ziehen das Ganze jetzt ein bisschen so auf, dass ich euch erst sage, wer ist die Hauptrolle in der Szene, die ich mitgebracht habe? Dann beschreibe ich so ein bisschen die Umstände. Wieso kommt es zu jener Szene? Dann gehe ich auf die Szene ein, was passiert darin? Und warum ist die Szene so ungeil? Später tauschen wir das natürlich gegen geil. Aber das ist so ungefähr die Reihenfolge, die wir uns überlegt haben, die Sinn ergibt für uns. Und so könnt ihr quasi hoffentlich am Ende mitfühlen, wie das bei uns angekommen ist. Auf jeden Fall.
Genau, weil wir müssen euch ja klar machen, warum wir das so fühlen. Wir können ja nicht davon ausgehen, dass ihr die Szene kennt. Deswegen führen wir euch daran, damit ihr uns fühlen könnt.
Wenn ihr sie kennt, umso besser. Starten wir los. Also, ich beginne mit: Wer ist Harry Clifton? Wir begleiten Harry Clifton und seine Familie durch insgesamt 7 Bücher. Und im Laufe der Saga führen er und seine Familie immer wieder Kämpfe gegen Widersacher, die ihre Positionen ausnutzen und ihre Macht missbrauchen. Die machen denen das Leben schwer. Harry, der aus ärmlichen Verhältnissen kommt, muss sich von unten nach oben kämpfen. Im Leben wird ihm nichts geschenkt, sondern meist immer nur genommen. Sogar sein Vater, der bei einem Unfall getötet wird, ja, das wird von den Feinden seiner Familie vertuscht.
Okay.
Das ist das Leben von Harry Clifton. So.
Das ist, klingt so ein bisschen halt so nach harter Intrige. So, also mein erster Gedanke ist natürlich irgendwie Game of Thrones. Also da bescheißt jeder jeden, sehe ich das richtig?
Jein, da wird ganz klar von den Guten und den Bösen unterschieden. Da bescheißt nicht jeder jeden, sondern der Harry Clifton und seine Anhänger, das sind sozusagen, die vertreten die Gerechtigkeit. Und auf der anderen Seite gibt es die Leute, die von oben immer nur drauf treten. Und die kriegen immer weiter eins rein und dann versuchen die natürlich dagegen anzukämpfen. Viel Politik, viel Gesellschaft steckt da mit drinnen. Dem seine Mutter zum Beispiel, die hat nichts und dann hat sie die Chance in so einem Hotelrestaurant sich hochzuarbeiten, arbeitet sich hoch und dann kommt trotzdem die Neider und drücken eins rein und plötzlich kann sie den Job nicht mehr machen oder es wird dagegen angekämpft, dass sie den macht und so. Da drücken Leute den Leuten einfach nur eins rein, weil sie können, wo man sich denkt, ey, Alter, kommt mal zur Ruhe.
Das klingt gut. Klingt gut.
Ja, das ist auch geil. Das macht auch der Ken Follett. Die können diese gesellschaftlichen Schichten von damals, das können die richtig geil rekonstruieren. Und hier wird der Spiegel, hier wird aufgezeigt, wie scheiße Zeiten für die Zeit früher für manche war.
Mhm.
Quasi nach dem Motto, hast du was, bist du was? Wurde ja früher übelst gelebt. Das hat sich jetzt zum Glück ein bisschen gelegt. Jetzt haben wir andere moralische Wertvorstellungen.
Mhm.
Aber in den Büchern wird sozusagen die Geschichte wieder gespiegelt. Also, wie sind die Umstände? Harry hat schon immer einen starken Sinn für Gerechtigkeit und engagiert sich auch politisch. Und später dann, jetzt dann im Band 6, als Botschafter reist er nach Russland, um mit einem gefangenen Autor zu sprechen, der ein Buch geschrieben hat, in dem das Regime kritisiert wird.
Mhm.
Kam natürlich damals nicht gut an in Russland. Wann so die Stalin-Zeit, habe jetzt gar nicht im Kopf, was das für ein Jahr war.
Kann ich dir jetzt aus dem Stegreif auch nicht sagen, aber ich würde jetzt mal sagen,
ja,
Anfang 20. Jahrhundert.
Ja, genau, irgendwie sowas, dass da jeder so ein bisschen sich das vorstellen kann.
Da hat sich jetzt heute auch nicht viel geändert.
Und mittlerweile ist der Harry Clifton da sehr berühmt, weil er ein erfolgreicher Krimi-Autor ist, hat eine Buchreihe geschrieben um einen eigenen Detektiven. Sein Name hat Gewicht und den nutzt er auch, um Gutes zu tun. Und er möchte eben mit diesem Autor sprechen, möchte mit ihm über sein Buch sprechen, möchte den Leuten nahebringen, hey, das Regime in Russland, so wie es gerade läuft, Menschenrechte werden verletzt etc., das läuft nicht. Deswegen reist er nach Russland. Tja, so einfach ist es dann aber auch nicht, mit dem Gefangenen da zu sprechen und frohe Kunde zu tun, sondern auch ihm passiert da Scheiße, wird festgenommen etc. Ja, wie schon die anderen Bücher, ist es nicht so einfach für den Harry. Das klingt, finde ich, also jetzt so, wie ich es Revue passieren lasse, ich finde, es ist eine super Idee, da hast du diesen Harry Clifton und seine Familie, die nonstop kämpfen und jetzt will er wieder was Gutes tun. Vielleicht ist das schon so ein kleiner Teaser, so, hä, was soll denn da jetzt scheiße sein? Obacht.
Ne? Ja, er legt es ein bisschen drauf an, dass es wieder scheiße wird, sagen wir es so.
Was passiert also in der Szene? Harry landet in Russland im Gefängnis. Es besteht die Möglichkeit, dass es ihm übelst an den Kragen geht. Und er und der russische Autor sitzen in derselben Zelle und unterhalten sich über das Buch, das eben an die Öffentlichkeit gelangen muss. Trägt den Titel Onkel Joe. Und da der Autor ihm kein Exemplar mehr geben kann, ich bin mir nicht mehr sicher, ich glaube, man hat irgendwie das Original zerstört, da diktiert er dem Harry über Nacht sein ganzes Buch. Ja.
Ja, ich komme ins Stocken.
Das heißt, der Harry, der muss sich das also merken. So.
Der hat auch nichts zum Aufschreiben.
Der hat nichts zum Aufschreiben, der diktiert ihm das und das muss er sich merken und jetzt beobachten. Und deshalb finde ich diese Szene so ungeil, weil Harry Clifton ist einer, der kann alles. Sein erster Aufstieg im Leben beginnt damit, dass er eben nicht auf die gute Schule konnte und tada, er kann aber so schön singen. Also gibt's für ihn das Stipendium, weil er den Chor bereichert. Es klappt also doch, also er bringt ein plötzliches Talent mit, das ihn schon mal den ersten Schritt aufwärts gibt. Spielt dann irgendwann in Zukunft auch nie wieder eine Rolle. Dann muss er fälschlicherweise jahrelang in den Knast, wo er eben seinen Krimi entwirft und Ruhm erlangt. Das heißt, er wird jetzt plötzlich Autor und kann das. Wurde vorher auch nie erwähnt, dass er irgendwie gerne schreibt. Dann, ja, man muss aber auch sagen, er ist eine Kämpfernatur und auch ziemlich klug. Trotzdem schenkt ihm der Autor immer wieder einfach Fähigkeiten, immer dann, wenn der Harry sie braucht. So wie hier, ganz plötzlich hat Harry halt ein fotografisches Gedächtnis und merkt sich das ganze verfickte Buch, das ihm der Autor diktiert. Und ich kann mich nicht erinnern, dass irgendwie bis dahin erwähnt wurde, dass er sich eben Sachen gut merken kann. Und ja, sobald er dann eben aus dem Gefängnis dann rauskommt, das ergibt sich dann alles ein bisschen, sobald er im Flugzeug ist, fängt er an, alles niederzuschreiben, was dann auch wieder ein wenig witzig ist, weil er dann auch den Stewardessen und so sagt, ja, bringen Sie mir alles an Papier, Zeitungen etc., sodass es dann auch kommt, dass er auf Servietten und auf Klopapier das Zeug unterschreibt. Hauptsache, es ist erstmal festgehalten. Ja, komm schon, das ganze Buch einmal diktiert über Nacht, das ist schon ein wenig zu krass. Also so sehr ich es dieser Familie da in dieser Clifton-Saga gönne, dass die Sachen klappen, habe ich mir da gedacht, never, niemals, niemals macht er das jetzt. Da muss es zwei Leute geben, die das Buch auswendig kennen, dem Autor, dem glaube ich das, weil er hat es irgendwie geschrieben. Kann sein, vielleicht hat es auch nicht wortwörtlich dann so rübergebracht, wie es tatsächlich drin steht, aber der wird ja wohl wissen, was in seinem Buch drin steht, also hat er zumindest den Inhalt wiedergeben können. Aber dass dann der Außenstehende in so einer Gefahrensituation im Gefängnis in Russland sich denn über Nacht merkt.
Das ist einfach komplett unlogisch. Vor allem ist dieser Harry Clifton, so wie du ihn jetzt beschrieben hast, dafür gibt es ein Synonym, wenn eine Hauptfigur alles kann. Und zwar ist es eine Mary Sue. Also eine Mary Sue ist sozusagen eine idealisierte, perfekte Kunstfigur, sage ich jetzt mal. Das heißt, er kriegt ein Stipendium durch den Chor, weil er besonders gut singen kann, aber dann macht's hat's keine Bewandtnis mehr. Und dann kommt er nach Russland in den Gulag und hört mit einem Mal ein komplettes Buch und kann das auch so wieder niederschreiben. Also ich meine, es muss ja nicht mal sein, dass er das Wort für Wort niederschreiben kann oder dass der Autor ihm das quasi Wort für Wort sagt, sondern halt nur so, soll ich sagen, so die groben Eckdaten. Aber selbst dann ist das halt ein ganzes Buch einmal hören und dann später niederschreiben und das im Kopf behalten. Kannst komplett vergessen.
Ja, und der zieht dann, also der will das dann verbreiten, will der Herausgeber sein hier. Hallo, ich bin Harry Clifton, ich weiß leider nicht mehr, wie er heißt, im Gefängnis besucht, das ist sein Buch, das müsst ihr alle kennen und zieht auch von Fernsehsendung zu Fernsehsendung und wird da erstmal ein bisschen belächelt und die Leute hören dann auch nur auf ihn, quasi wollen Beweise, dass das wahr ist und dann sagt er zu denen, ja, schlagen Sie Seite 60 auf oder so. Und dann kann er die Seite 60 oder bliblablub einwandfrei rezitieren und die Leute dann, wow, weißt schon,
also, dann fahren die voll drauf ab. Also wenn der Typ jetzt irgendwie Autist wäre oder sowas, weißt, mit so einer Inselbegabung oder so, würde ich komplett verstehen. Aber wenn jetzt jemand zu mir sagt, kannst du Seite 60 aus deinem Buch rezitieren? Ich habe keine Ahnung, was auf Seite 60 steht. Muss ich auch gar nicht wissen. Ich meine, für den Harry Clifton war das eine besondere Situation und er musste sich das theoretisch merken, und um da was Gutes zu tun. Und da kann man schon irgendwo ein Auge zudrücken, dass man das ein bisschen was unlogisch ist, aber halt nicht ein ganzes Buch einmal hören, niederschreiben und dann auch noch später wissen, was auf Seite 60 steht.
Da muss man fairerweise sagen, das ist natürlich dann auch drinstehen, dass er sich immer vorbereitet auf die Sendung und nochmal drüber gelesen etc. Aber sich mit Seitenzahl dann auch noch merken, ist schon heftig.
Nee, wenn er halt in den vorherigen Büchern, ich meine, eine Hauptfigur muss ja irgendwie, ist ja gut, wenn die irgendwie was kann oder irgendwie halt besonders ist, und das ist ja auch okay, aber nicht, wenn er singen kann und dann ist er auf einmal Autor und ich weiß ja nicht, was er in den 5 Büchern vorher sonst noch gemacht hat. Und es gibt einfach so einen, wie soll ich sagen, so einen Suspense of Disbelief, sagt man im Englischen, dass du als Leser quasi gewillt bist, zu glauben, dass der jetzt zum Beispiel gut singen kann. Mhm. Und dass er dann vielleicht auch ein Buch schreibt und ein ganz guter Autor ist. Aber das überspannt den Bogen halt dermaßen, vor allem, weil die Figur das halt vorher nie irgendwie sich so viel, wie du sagst, ein grafisches oder ein fotografisches Gedächtnis haben musste, kannst du dir das halt nicht einfach geben. Das ist ja was man trainieren muss oder was man, wie gesagt, wenn man vielleicht Autist ist, hat man das und kann das. Aber nicht einfach so.
Ja, und bis dahin war das ja absolut genial, diese Saga. Auch der letzte Teil ist okay. Ich würde es trotzdem allen empfehlen, mal gelesen zu haben, einfach weil ich finde, ich mag diese Bücher, die so Missstände aufzeigen, die zeigen, wie in der Gesellschaft Machtpositionen früher und auch heute noch missbraucht werden. Ja. Aber danach fiel es mir halt trotzdem ein bisschen schwer, den Harry noch ernst zu nehmen.
Ja, weil du eine Figur, die ja auch irgendwie alles kann, die so eine Mary Sue ist, die hat ja quasi auch für jeden Konflikt eine Lösung sozusagen. Das heißt, es gibt ja nichts, was dem wirklich gefährlich werden kann, außer es hält ihm jetzt einer die Pistole auf die Brust oder so. Das macht das halt unfassbar langweilig. Aber wenn du eine Hauptfigur hast, die halt auch Ecken und Kanten hat, wo du weißt, okay, das kann der oder die jetzt vielleicht in dem Moment nicht. Daraus entsteht ja die Spannung. Aber wenn der einfach ins Gefängnis kommt und kann sich ein ganzes Buch merken und kann singen und kann vielleicht noch malen, da kannst du ja nicht mehr mitfühlen mit der Figur. Die ist ja dann auch irgendwo entmenschlicht, weil sie einfach zu gut für alles ist.
Ja, wunderbar zusammengefasst. Kann ich auch nichts mehr dazu sagen, nichts hinzufügen. Vielleicht, wer es kennt, könnt ihr ja mal in die Kommentare klatschen, überall, wo ihr Kommentarspalten von Null seht, ob ihr das auch gelesen habt, ob ihr ähnlich empfunden habt oder ob ihr sogar sagt, ach was, ich gönne es dem Harry absolut, dass er das jetzt kann, weil ich den Harry so geil finde.
Das kann ja auch sein. Man kann ja auch sagen, okay, ich gönne es dem jetzt, ich finde die Figur so toll, ich gönne es dem, dass der das kann. Kann man nichts gegen sagen, aber rein von einem logischen Standpunkt aus und von einem Autorenstandpunkt aus macht es keinen Sinn.
Mal schauen, ob das nächste Sinn macht. Max, ne?
Das nächste macht leider Sinn.
Oh je.
Und dieser Sinn macht mich traurig.
It's your turn und ich erwarte Schlimmes.
Ich spreche bei meiner ungeilen Szene über den Hobbit. Und zwar in dem Fall den Film. Es geht im Speziellen, und Achtung Spoiler, hätten wir vielleicht am Anfang sagen sollen, dass es natürlich Spoiler gibt. Wir sprechen über den Tod von Thorin Eichenschild. Er ist nicht die Hauptfigur im Hobbit, weder im Film noch im Buch, aber er ist der wichtigste Zwerg, er ist die wichtigste Nebenfigur, würde ich jetzt mal sagen. Und der Tod von Thorin Eichenschild ist von Buch zu Film anders. Und im Film ist er halt schlecht, im Buch ist er gut. Wer ist denn dieser Thorin überhaupt? Im Hobbit geht es darum, dass ein Drache die Zwerge von ihrer Heimat vertreibt, weil die da einen riesigen Schatz gehortet haben. Und wie wir natürlich wissen, als Fantasy-Leser und Liebhaber, der Drachen mögen Schätze. Und die Zwerge, der Drache Smaug hat die Zwerge vertrieben aus ihrer Heimat. Und Thorin Eichenschild und 12 seiner Kumpanen wollen quasi ihre Heimat zurückstreiten, zurückerobern und den Schatz zurückholen und den Drachen halt vertreiben oder besiegen. Oder töten. Und wer die Filme gesehen hat, ich gehe jetzt mal davon aus, dass mehr Leute den Film gesehen haben, als das Buch gelesen haben, kommen die Zwerge zu Bilbo Beutlin, der ihnen dann quasi helfen soll, weil der Gandalf ihnen das gesagt hat, dass der Bilbo voll gut ist, wenn der Bilbo das nicht glaubt. So, und wer ist Thorin überhaupt? Thorin ist ein ranghoher Zwerg, der ist der Sohn eines Königs und der ist der Anführer von diesen 13 Zwergen und dem Bilbo dann, die eben gegen den Drachen ziehen und die Heimat zurückerobern wollen, den einsamen Berg. Und Thorin ist eigentlich ein ziemlich charismatischer Typ. Er ist halt so ein Leader, der macht halt Ansagen. Der ist eine Respektsperson für die anderen Zwerge und für dich als Leser. Du merkst, okay, der Typ nimmt seinen Stand ernst. Der ist der Sohn von einem König, der will das machen, der lebt dafür, der will seinem Volk wieder ein gutes Leben bescheren. Das heißt, der ist gut. Den findet man gut.
Ich habe das vor Jahren habe ich das. Das ist ein Buch, das ist eins der wenigen Bücher, die ich zweimal gelesen habe, aber das war schon in meiner Jugend und das ist schon sehr lange her. Deswegen kann ich mich nicht mehr so gut an ihn erinnern. Aber das mit dem, das habe ich mir merken können, eben, dass er eben dieser Boss ist, diese Respektsperson, die vorgibt, wie die Gruppe jetzt läuft, sage ich mal. Und ja, das kommt auf jeden Fall rüber.
Wie sind denn die Umstände seines Todes oder bevor er den Löffel abgibt? Und zwar ist es so, im Hobbit, die Zwerge und Bilbo schaffen es natürlich, den Drachen zu vertreiben. Und im Buch ist es dann so, dass da dieser Schatz ist. Und klar, die Zwerge wollen diesen Schatz für sich beanspruchen. Zwerge sind auch goldgeil, kennt man ja. Und die anderen, also die Elben und die Menschen, wollen den Schatz aber auch für sich beanspruchen. Das heißt, die ziehen da ihre Armeen auf und die Menschen und die Elben sehen da ihre Chance gekommen und wollen den Zwergen diesen Schatz wegnehmen. Die Zwerge haben sich verbarrikadiert in diesem einsamen Berg. diese Schlacht an und für sich ist im Buch, glaube ich, 2 Seiten lang. Also sie haben da den Drachen getötet, sie haben Smaug getötet, dann kommen die anderen Armeen, gibt 2 Seiten lange Mengen Schlacht und dann war es das im Prinzip. Und die Filme sind ja, es ist eine Trilogie und der letzte Film heißt ja auch Die Schlacht der 5 Heere und da wird das Ganze halt übelst ausgewalzt. Was ich an und für sich gar nicht so schlimm finde, wenn man dem Ganzen noch so ein bisschen Gewicht gibt.
Im Film, alles, was in der Höhle passiert, beim Smaug, dann fand ich genial.
Ja.
Das fand ich richtig gut, das war Gold. Im wahrsten Sinne des Wortes.
Das war auch gut. Also der zweite Teil der Trilogie, ich fand den ersten okay, auch wenn der ein bisschen albern war. Der zweite war super, als sie dann auch gegen Smaug kämpfen und diese Szene mit Bilbo und dem Drachen, wo die sich so behaken und der Bilbo in diesem Schatz sich versteckt und so, top. Und ich fand auch den letzten Film okay. Es ist auf jeden Fall so, dass diese 3 Heere dann streiten quasi um den Schatz und dann kommt ein Ork, eine Ork-Armee marschiert auf und dann müssen sich die Menschen und Zwerge und Elben halt zusammentun, um halt diese feindliche Armee zu besiegen. Im Buch super knapp, im Film episch ausgewalzt. So, was passiert also mit Thorin, wenn er stirbt? Da müssen wir jetzt unterscheiden zwischen Buch und zwischen Film. Im Buch ist es ganz einfach gesagt, der Thorin möchte natürlich, dass der Schatz seinem Volk gehört, den Zwergen gehört und er zieht dann gegen die Orks in die Schlacht zusammen mit den anderen und lässt halt in der Schlacht sein Leben. Das ist quasi so sein letztes Aufbäumen. Er tut halt nochmal, was ein guter Leader tut, er führt sie in die Schlacht und stirbt. Vollkommen optimales Ende für so ein Anführer-Character-Arc. Er wird dann auch beerdigt und so mit dem Arkenstein und alles ganz toll, tippitoppi, alles gut. Wie ist es im Film? Im Film ist es so, dass die Drehbuchautoren dem Thorin oder den Zwergen wie so eine Art Erzfeind gegenübergestellt haben, und zwar Azog, den bleichen Ork. Das ist so ein Ork, einfach, der ist weiß oder bleich und der hat so eine, weiß ich nicht, so eine Kralle anstatt einem Arm. Der sieht schon richtig badass aus, also wie aus einem Horrorfilm. Und ich fand die Figur an und für sich gut, weil du da jetzt nicht so, hallo, hier sind die Orks und das sind die Bösen, sondern du hast da auch eine Figur, der die bösen Orks verkörpert. Mit dem Azog an und für sich habe ich 0 Probleme gehabt. So, jetzt ist dieser Azog für Thorin ein Erzfeind. Das heißt, der Thorin will den töten. Und es kommt zum Kampf auf so einem, weiß ich nicht, auf so einem Berg mit Schnee. Sie kämpfen im Schnee und der Thorin greift den Azog an und er fällt in den Fluss rein und du siehst, wie die vermeintliche Leiche von diesem Ork quasi unter dem Eis, also im Fluss quasi voran auf einen Wasserfall getrieben wird. Ne? Du siehst es von oben durch das Eis durch. Und der Thorin läuft dem quasi nach. Er läuft über ihm drüber und guckt halt so runter. Und du weißt schon, dass der nicht tot ist. Du weißt, dass jetzt gleich irgendwas furchtbar Dummes passiert. Und es passiert, wie es passieren muss. Es gibt halt nochmal einen letzten Angriff von dem Azog. Und der verwundet Thorin tödlich. Und daraufhin stirbt er dann.
Das heißt, der Typ, der eigentlich so im Anführermodus ist, der in schweren Situationen wahrscheinlich den kühlen Kopf bewahrt, tut etwas sehr Naives, was man ihm absolut nicht zutrauen würde.
Und vor allem ist das was, wo du als Zuschauer weißt, weil das halt einfach Filmlogik ist, der ist nicht tot. Warum sollte der dem über dem Eis nachlaufen? Soll er den halt einfach den Wasserfall unter Wasser runterfallen lassen und dann ist er ruh? Aber das macht er nicht. Er läuft einfach über dem und guckt dem ins Gesicht und du weißt ganz genau, dass das schief geht.
Ja, also ein Tod quasi der Figur, die man eigentlich, die man kennt, das wird der absolut nicht gerecht.
Ja, und vor allem ist da halt auch diese Diskrepanz und das ist der Grund oder einer der Gründe, warum es so ungeil ist. Im Buch macht es Sinn, weil er in die Schlacht zieht und sich für sein Volk aufopfert und da ist es halt einfach eine blöde Dummheit. Es ist halt einfach dumm. Es macht keinen Sinn. Es macht nur Sinn, damit du im Film halt irgendwie so Dramatik generierst. Aber die ist halt dahin, wenn du den Kopf schüttelst und du einfach weißt, dass das jetzt schief gehen wird. Und das macht halt auch die Figur im Nachhinein irgendwie so kacke. Der Thorin hat dann so ein bisschen so ein, wie soll ich sagen, sein Ruf kriegt so ein bisschen einen Dämpfer, weil er dann anfängt, dem Bilbo zu misstrauen, dass er den Arkenstein für sich selbst haben will, weil dieser Arkenstein so ein bisschen den Charakter der Leute, die den besitzen, wie soll ich sagen, verschlechtert. Ne, die werden dann einfach gierig. Und da hat er dann so, kriegt das so ein bisschen einen Knick und das ist gut. Und dann reißt er sich ja quasi im Buch und im Film auch wieder zusammen, dass sie halt doch zusammenkämpfen. Aber wenn halt die ganze Zeit Anführer ist und Schlaues tut und dann macht er da was Dummes und hat dann vorher noch diese Szenen gehabt, wo er auch ein wenig unsympathisch ist, das tut dieser Figur einfach kein Gut. Das macht die Figur kaputt. Die ganze Aktion wird auch nochmal verschlimmert, weil Thorin stirbt dann natürlich in den Armen von Bilbo, der ihn beweint. Und der Bilbo sagt dann, aber Thorin, die Adler kommen. Und dann kommen halt wirklich die Adler, ne, die, wie du sie halt aus Herr der Ringe kennst. Und der Thorin hätte halt einfach nur stehen bleiben müssen. Die Adler hätten ihn gerettet. Das setzt dem Ganzen quasi nochmal die Krone auf. So, der Rettungswagen ist ja da, du musst ja nichts mehr machen. Und dann stirbt er.
Ja, das steht im absoluten Kontrast zu dem, wie du ihn vorher beschrieben hast und dem, wie er gestorben ist. Wie so ein bisschen, weiß nicht, wie das Kind, zu dem man sagt, ja, du kriegst jetzt einen Schokobon und wenn du 5 Minuten wartest, kriegst du 3. Und dann nimmst du aber lieber den einen und ist dann sehr traurig.
Ist so. Und damit hat er halt auch in der Schlacht am Ende nichts bewirkt, wenn er halt nur seinen Rachegelüsten nachgeht und er hatte halt vorher irgendwie so. Vielleicht wurde das im Film ein bisschen etabliert, dass er Rache nehmen will an dem Azog, aber nicht so wirklich. Da war keine Figur, die irgendwie Rache nehmen will. Also in dem dritten Teil haben sie einfach Thorin Eichenschild komplett demontiert im Film. Weiß ich nicht, wer das durchgewunken hat. Ich nicht.
Schande. Die ungeilen Szenen waren sehr ungeil. Also wenn ihr die Filme gesehen habt von The Hobbit, wenn ihr das Buch gelesen habt, dann schreibt es uns auch in alle Kommentare, ob ihr das ähnlich seht. Ob ihr den Film Tod von Thorin besser verkraftet als wir. Und ich meine nicht, ob es euch ans Herz ging, sondern ob ihr es ähnlich dumm fandet. Aber okay, damit seid. Ja, jede Kommentarspalte steht zur Verfügung. Lasst uns ins Gespräch kommen. Aber worüber wir auch noch reden können, sind die geilen Szenen, die wir mitgebracht haben. Und zum Anteasen, Maxe, wie geil findest du die Szene, die du mitgebracht hast?
Ich finde die so geil, dass ich nicht garantieren kann, dass ich nicht vielleicht vor Geilheit vulgär werde.
Ja, plötzlich, kann sein. Plötzlich hast du einen höhenverstellbaren Schreibtisch, auch ohne Mechanik. Ne?
Das kann passieren. Ja. Kann sein, dass wir die Folge ab 18 irgendwie setzen müssen, einfach weil ich so geil am Reinfluchen bin, weil ich es nicht packe.
Diese ist gemacht. Deswegen stellen wir den Max jetzt nach hinten. Ne? Wir fangen mit mir an. Ich kann aber sagen, meine Szene, ich hoffe, ich verkaufe sie euch gut, die ist nicht weniger geil.
Die ist auch geil, ja.
Vielleicht sagt euch was, Studio Ghibli, die machen ja, ich kann nicht für alle Filme sprechen, aber alle Filme, die ich bislang gesehen habe, sind mega geil. Und deswegen bringe ich euch Prinzessin Mononoke mit. Ich glaube, in der Folge mit den Tieren sprechen wir Studio Ghibli schon an, weil die ja eben viel mit Tieren und Natur machen.
Ja, Studio Ghibli ist auch so ein bisschen das Disney von, oder das Disney aus Japan. Ich meine, weil jeder von uns kennt irgendeinen Ghibli-Film oder hat mal einen gesehen. Und was ich witzig finde bei Ghibli ist, dass irgendwie jeder einen anderen Lieblingsfilm von Ghibli hat, was ja für Ghibli spricht, dass sie so viele gute Filme rausgehauen haben.
Ja, ich weiß gar nicht. Ich glaube, Mononoke ist mein Lieblingsfilm einfach so wegen Nostalgie. Vielleicht gibt es sogar eine, die mir besser gefallen haben. Aber der ist der, den ich hier jedes Jahr einmal gucke. Der ballert. Und worum geht's in Prinzessin Mononoke? Ein ganz kurzer Überblick. Und zwar kämpft im Film Prinzessin Mononoke der Mensch gegen die Natur. Da gibt es eine große Stadt mit der Herrin Eboshi, die versucht sozusagen ihr Territorium zu erweitern und muss dafür die Natur zerstören. Und dann gibt es da den Ashitaka, einen jungen Prinzen. Und der steht da so ein bisschen zwischen den Fronten. Ein kurzer Umriss. Oh, ich habe einen Namen gedroppt. Ashitaka, wer ist das? Das ist der, den ich für meine geile Szene brauche. Und zwar ist das ein junger Prinz eines Stammes und der verteidigt am Anfang des Films sein Dorf gegen einen riesigen Keiler und wird daraufhin verflucht. Der Fluch zeigt sich in Gestalt von so schwarzen, lila Narben, die ein bisschen wie Verbrennungen aussehen. Die beginnen bei ihm am Arm und nach wird sein Körper immer mehr davon übersät, bis er irgendwann dadurch sterben wird. Und das ist ein junger Mann mit Prinzipien, ganz klaren Prinzipien und einem starken Gerechtigkeitssinn, ähnlich wie wir vorhin bei Harry Clifton gehört haben.
Und oder wie ich.
Oder wie der Maxe. Nur, dass wir den Maxe noch in keinem Film gesehen haben, aber vielleicht kommt sie noch. Auf jeden Fall kämpft der Ashitaka für den Menschen, wie aber auch für die Natur. Für ihn soll das beides im Einklang stehen. Und er sucht keinen Ärger, aber wenn ihn jemand haben möchte, soll er ihn kriegen. Was sind die Umstände? Ashitaka möchte wissen, was der Ursprung für das Leid des Kailas war und wie dieser eben zum Dämonen wurde, der ihn dann verfluchte. Er findet heraus, dass der riesige Kaila, übrigens heißt er Nago, hieß und in den anliegenden Wäldern eine Eisenhütte wohnte. Wie ich schon sagte, diese Eisenhütte, die Chefin, das ist die Herrin Neboshi davon. Und die entwickelt Gewehre, mit denen sie eben ihren Einflussbereich vergrößern möchte. Sie möchte den Wald abholzen und ihr Territorium ausbauen. Und eben die Kugel eines ihrer Gewehre war es, die sich in das Fleisch von Nago gebohrt hat und ihn eben zum Dämonen machte. So.
Darf ich kurz was dazu sagen?
Sag was dazu.
Ich finde es übrigens großartig, wie quasi diese Gewehre in Prinzessin Mononoke gleichermaßen den Fortschritt symbolisieren, den wir Menschen machen, aber auch die Grausamkeit des Menschen. Diese Gewehre stehen quasi für den Menschen. Sie töten, um ihr Gebiet zu erweitern, wie kriegerisch und schlecht der Mensch eigentlich ist. Ich finde das ziemlich genial. Und dass dann auch diese Kugel in diesem Nago oder in diesem Keiler stecken bleibt, so dieser Stachel im Fleisch, so, ne, dass die Menschen ihm das angetan haben, wo er dann quasi zu einem Dämon wird. Ich finde diese ganze Philosophie, die dahinter steckt, finde ich ziemlich geil.
Ja, quasi das ist so eine Neuerung, die im ersten Moment sehr praktisch ist. Und wenn man genau darüber nachdenkt, tut sie ja auf der anderen Seite der Medaille jemanden Schaden. Damit spielt ja der Film die ganze Zeit so ein bisschen, das ist richtig gut gemacht. Das ist hohe Philosophie für den einfachen Mann, sage ich mal, einfach zu verstehen. Sehr bildlich dargestellt, finde ich super gemacht. So, wir kommen zu der Szene. Ne, warum ist die Szene so geil? Was passiert da? Die Eboshi führt den Ashitaka durch die ganze Eisenhütte, zeigt ihm, wie das da alles läuft und dann aber auch in ihre privaten Gemächer, wo nur die wenigsten rein dürfen. Und dort erzählt sie ihm von ihren Plänen und ist stolz auf ihre Waffen, die aber auch leider für alles Leid verantwortlich sind, aber das blendet sie aus. Die hat einen Plan, den zieht sie durch. Und in ihren Räumen, da liegen verletzte Menschen, man sieht irgendwie, die sind ganz bandagiert etc. und die feilen da an den Waffen, um die noch besser zu machen, während sie ihre Chefin loben. Und der Ashitaka, der ja selbst Opfer der Umstände ist, steht da, hört sich das alles an und wird wütend und plötzlich umweht ihn so ein Wind, sein verfluchter Arm, der nimmt diesen Zorn auf und übernimmt dann auch kurz die Kontrolle. Der Arm will das Schwert ziehen, was er mit dem anderen Arm aufhalten muss. Und man merkt richtig, wie sauer er ist, weil die Gier dieser Frau dafür verantwortlich ist, dass er sterben wird. Und er zügelt seinen Zorn und statt eben, sag ich mal, in seiner durchaus gerechtfertigten Wut diese Frau zu töten, weiß er, dass Töten nicht die Antwort ist.
Er widerstrebt quasi der Natur des Menschen, die ja in diesem Film als sehr schlecht dargestellt wird, durch das Töten. Er widerstrebt dieser eigenen menschlichen Natur, indem er es nicht tut.
Ja, weil im Prinzip hätte er Rache genommen und er würde ja weiteres Leid verhindern, weil sie und ihre Gewehre, also zumindest sie auf jeden Fall erstmal weg vom Bildschirm wären und die könnte ihr quasi ihre, ich nenne es mal Armee, nicht mehr einführen. Und deswegen ist auch die Szene so geil, weil der Ashitaka ist ein absoluter Ehrenmann. Er bewahrt stets einen kühlen Kopf, denkt nach, bevor er handelt. Und zuvor beobachten wir auch auf seinem Weg, wie er zum Beispiel Feldarbeiter rettet, die von Samurai angegriffen werden. Wir wissen, wir können ihm vertrauen und wir wissen, dass ihm niemand etwas kann. Wenn er es also drauf ankommen lassen würde, würde er Schaschlik aus der Eboshi machen und aus ihren Soldaten. Aber das wäre ja genau das, wofür er nicht steht. Daher zügelt er seine Wut und appelliert eben an ihre Vernunft. Und der haut da einen raus, der bekomme ich heute noch Gänsehaut, wenn die Stelle kommt. Da steht er vor ihr und kompromisslos sagt ihr einfach seine Meinung, bleibt dabei aber immer höflich und respektvoll. Das ist krass. Ja. Real Talk ohne Gnade. Und da sagt sie dann, ergreift diese Macht von deiner rechten Hand Besitz und will mich töten. Und der eiskalt, könnte ich den Fluch damit abwenden, würde ich es auch mit der linken tun. Doch damit wäre es nicht getan. Es würde immer weitergehen. Und das zeigt halt einfach, wie wichtig ihm seine eigenen Prinzipien sind, aber dass er auch keine Angst davor hätte, andere Seiten aufzuziehen. Und jetzt, wo ich sage, meine Härchen auf den Armen, die stehen auf, wie, das würde es den Fluch von mir abwenden, würde ich es auch mit der linken tun. Das zieht er so eiskalt durch, diesen Satz in diesem Film. Und die Mucke im Hintergrund, das passt alles da so perfekt. It gives me the chills. Heftig. Und ja, und dann marschiert er eben alleine in dieses Dorf und sagt der Chefin, so geht das nicht. Als dann noch dieses Wolfsmädchen, die Erzfeindin, von der Boschi kommt, entschärft er den Kampf und bestimmt, was mit dem Mädchen passiert. Also Zero Fucks werden an diesem Tag gegeben. Ashitaka sieht Scheiße und benennt sie. So einer ist es. Und deswegen finde ich diese Szene so geil. Das muss man sich mal angucken. Haben die aber auch genial animiert in dem Studio, weil dem sein Arm, der wabbelt so komisch. Er greift zum Schwert und er muss sich selbst zurückhalten und dann haut er hier noch vor den Latz, dass er es tun würde, wenn es den Fluch von ihm nehmen würde.
Aber er tut's nicht. Wie kann der eigentlich noch geradeaus laufen mit diesen Rieseneiern?
Ja, im Film läuft er ganz gut, aber ich finde, da zeigt er halt nochmal Stärke, indem er es halt nicht tut, obwohl er es könnte. Ne? Weil da zeigt sich dann wieder, dass Stärke nicht nur kämpfen ist, oh, und ich bin gut mit dem Schwert, sondern seine Werte durchsetzen, diese Moral, die er vertritt, die ist da ja. Eben on point. Ashitaka, und bester Mann.
Ich finde, das ist ja auch was, wo du was mitnehmen kannst. Weil klar, in solchen Extremsituationen ist man emotional. Aber du gewinnst halt immer, wenn du rational denkst, wenn du rational handelst, vor allem auch. Weil hätte er die getötet, hätte er nicht nur seine Prinzipien verraten, das hast du gerade klar gemacht, und es hätte für einen Haufen Aufruhr gesorgt, sondern er ist sich einfach treu geblieben und man muss in Extremsituationen einfach einen kühlen Kopf bewahren und das Richtige tun. Und er hat ihr ja auch die Meinung klar gemacht. Es ist ja nicht so, dass er sich selbst belogen hätte oder den Zuschauer belogen hätte oder irgendjemanden belogen hätte. Er hat ja gesagt, Alde, ich würde dich auch mit der Linken töten, wenn es den Fluch von mir nehmen würde. Aber er hat es nicht gemacht, schlussendlich. Weil am Ende des Tages Taten halt doch viel mehr wert sind als Worte.
Ja, und du musst es auch sozusagen in die moderne Welt auf uns projizieren. Oft steht man ja vor Autoritätspersonen, wie zum Beispiel dem Chef. Ja. Und der sagt irgendwas. Und man nickt es dann halt ab, auch wenn man anderer Meinung ist oder denkt sich so, nee, das ist doch der Boss, so, ich kann jetzt nicht meine Meinung sagen, sondern ich schluck's einfach runter und gehe meines Weges. Und da in dem Film ist es jetzt nicht sein Chef, aber durchaus eine hohe Autoritätsperson mit Leuten im Rücken. Und das ist ihnen in dem Moment egal, weil er für sich weiß, dass das, was sie tut, nicht richtig ist.
Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen, das hast du gut angesprochen mit der heutigen Welt und der heutigen Zeit, dass Stellungen manchmal oder oftmals bei uns höher gewertet werden als Meinung. Ich meine, bleiben wir mal beim Chefbeispiel, wenn dein Chef irgendwas Blödes macht oder was Blödes sagt, oder die Chefin ist ja wurscht, und du schluckst es einfach runter, das muss ja nicht sein. Du bist ja ein erwachsener Mensch und kannst dem ruhig widersprechen, solange du nicht ausfallend oder beleidigend wirst oder sowas. Es spricht ja nichts dagegen, seine Meinung zu sagen. Aber wir haben immer Angst vor den Konsequenzen. Und in dem Moment hat er einfach keine Angst vor den Konsequenzen, der anderen die Meinung zu sagen, weil er sich selbst treu bleibt. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr starkes Motiv, von dem wir uns im heutigen Leben auch eine Scheibe von abschneiden können. Bleib dir selbst treu, sei aber kein Arschloch.
Ich finde, das hast du so geil gesagt, dass ich hätte es niemals so wiedergeben können. Das berührt mich gerade auf so vielen Ebenen. Und ich muss auf jeden Fall nochmal deutlich machen, schaut euch den Film an, weil diese Szene ist so super aufgebaut, weil Ghibli, die spielen auch immer wunderschön mit der Musik und wie diese Aura kommt, dieser Wind und der Arm, wie er sich bewegt, und dann packt er den, zieht ihn quasi runter, das Messer zurück in die Scheide, und wie er dann diesen Satz, er sagt ihn so nicht emotionslos, aber so mit so einer Bestimmtheit, so ganz ruhig. Ja, wo ich glaube, wenn ich in dem Moment vor ihm gestanden hätte, ich hätte Angst. Ich hätte einfach Schiss vor ihm. Und deswegen ist diese Szene so genial, weil der Typ, der Ashitaka, weil er so Bombe ist. Amen.
Es ist witzig, dass diese Szene, die geile Szene, die ich ausgesucht habe, fast in dieselbe Kerbe schlägt von der Art her. Große böse Frau gegen Ehrenmann. Weil große Szenen oftmals überbordend sind oder irgendwie was total Geiles, Großes, Schnelles machen, sondern weil geile Szenen meistens eben die sind, wo so kleine Sachen passieren, wo die Wahrheit im Subtext liegt, wo die Wahrheit zwischen den Zeilen liegt, finde ich.
Kleine Dinge, große Wirkung. Und Leute, da müsst ihr durch. Wir haben euch wieder der Max hat was aus One Piece mitgebracht. Aber eine Szene, die sich im Gegensatz zu uns gewaschen hat. Ja. Und zwar eine Figur, die erst im Laufe der Geschichte in die Welt von One Piece dazustößt. Und ab dem Moment, wo man diese Figur kennenlernt, will man sie sein. Und hiermit übergebe ich an den Maxi.
Also keine Geschichte wie One Piece hat mir so oft Gänsehaut gemacht. Und genau dieses Gefühl, was der Martin eben beschrieben hat mit Prinzessin Mononoke und dem Ashitaka. Dieses Gefühl von, ist das geil, hat mir sonst niemand gegeben. Und ganz besonders diese Szene. Ich könnte mir diese Szene in Dauerschleife auf YouTube angucken. Ich hatte jedes Mal wieder Tränen in den Augen, weil die einfach so verfickt geil ist. So, jetzt müssen wir erstmal den Kampfplatz einhaseln.
Aber da sind wir schon bei den vulgären Begriffen.
Ich kann nicht anders. Ja. Es muss raus.
Ich verzeihe dir das. Es ist durchaus gerecht, weil ich jetzt Obacht.
Das passiert relativ spät, in Anführungszeichen, in One Piece. Also es ist nicht am Anfang, das kommt später. Das heißt, ich musste jetzt erstmal ein bisschen in Vorleistung gehen, bevor ich anfangen kann, die Szene rauszufeiern. Wer ist das? Was passiert in dieser Szene? Also, die Strohhüte sind die Hauptfiguren in One Piece. Und die landen später bei einer feindlichen Piratin, die auch Herrscherin über ein Land ist. Und die wollen von dieser Piratin, die nennt sich Big Mom, die wollen von der, ich sage, um euch nicht mit Worten zu verwirren oder mit Fremdworten, die wollen einen MacGuffin von der, die brauchen was von der, die müssen dahin, müssen sich das angucken und wollen wieder weg. Sie wollen die gar nicht angehen oder irgendwie den großen Bösewicht besiegen, sie wollen dahin, wollen das sehen, wollen gucken, was da ist und wollen wieder weg. Und die beiden Figuren in dieser Szene, die ich jetzt gleich beschreiben werde, sind zum einen besagte Big Mom und Jinbei. Jinbei ist ein Fischmensch, der ist einer der sieben Samurai der Meere. Das heißt, der ist oder war einer zu dem Zeitpunkt. Das heißt, der ist ziemlich angesehen, der hat einen gewissen Ruf. Und der hat früher in der Geschichte schon bewiesen, dass er ein Ehrenmann ist, indem er dem Ruffy mehrmals das Leben gerettet hat in einer ganz wichtigen Situation in der Geschichte. Und er hat ihm auch die Ansage gemacht, dass er jetzt weitermachen muss. Das heißt, der Jinbei ist eine Respektsperson. Das hast du als Leser verstanden. Bis dahin, wenn der da kommt, hast du das verstanden. Jinbei ist übrigens auch ein Fischmensch. Das heißt, er sieht ein bisschen anders aus als ein normaler Mensch. Aber der hat halt so, ne, der hat so ein Auftreten. Der trägt auch so eine Art
Toga ist es nicht, aber so ein Mantel.
Ich glaube, man nennt die auch Jinbei. Es gibt Jinbei als Kleidungsstück in Japan. Das ist wie so eine Art Freizeit-Kimono für Männer. So. Und sowas trägt er halt. Und der ist halt auch relativ, ne, der ist so hoch wie breit. Der ist eine relativ, wenn der da steht, dann gibt's da was zu sehen. Allein durch seine Erscheinung macht er schon Ansagen. Das ist der eine. Die andere Person ist Big Mom. Und Big Mom wird gleich als Bösewicht eingeführt. Die ist einer der vier Herrscher des Meeres. Wo die Samurai so ein bisschen so, wie soll ich sagen, so das Zwischending zwischen Gut und Böse sind, die können beides sein, sind die Herrscher eigentlich die Bösen. Die vier Herrscher des Meeres sind eigentlich die stärksten Piraten in One Piece, um es jetzt mal so plump zu sagen. Und die ist halt eine Tyrannin. Die herrscht mit ihrer Piraten-Crew über ein Land, wo relativ viele Leute leben. Und sie möchte auch, dass viele unterschiedliche Völker bei ihr leben. Sie sammelt die in Anführungszeichen. Das ist so ein bisschen ein guter Gedanke, der irgendwo abgedriftet ist und dann böse wurde sozusagen. Und die Big Mom, und das ist wichtig für die Szene, hat eine Teufelskraft. Und zwar kann sie den Leuten die Seele rauben und kann diese Seele dann in unbelebte Dinge geben, die dann quasi nach ihrer Pfeife tanzen. Das funktioniert aber nur, wenn die Leute Angst vor ihr haben. Aber alle haben Angst vor ihr. Also das ist eine angsteinflößende Person. Die ist auch groß. Die hat am Anfang, wenn sie eingeführt wird, gleich mal so einen Anfall, wo sie eine halbe Stadt einreißt. Also die ist eine Naturgewalt. Das ist auch der erste Gegner, wo die Strohhüte sagen, gegen die kämpfen wir nicht. Wir gehen da rein, holen uns das, was wir brauchen und dann hauen wir wieder ab. Das heißt, du weißt, da ist Arschbacken zusammenkneifen angesagt, wenn die austickt. So, wie sind die Umstände in dieser Szene? Es ist so, dass der Jinbei Teil der Big Mom Piratenbande geworden ist, weil seit die Fischmenscheninsel, wo er lebt, das ist seine Heimat, die stand unter der Schirmherrschaft von einem anderen Pirat, der die beschützt hat. Der ist allerdings gestorben im Laufe der Geschichte und dann kam halt die Big Mom und hat gesagt, das ist jetzt meins. Damit diese Fischmenscheninsel, damit die Leute da in Ruhe leben können, hat der Jinbei sich und seine eigene Piratenbande quasi als Pfand angeboten, damit sie halt quasi nicht diese Insel angreift und ist jetzt mit seinen Leuten quasi in ihre Piratenbande eingetreten und steht, wie gesagt, als Pfand. So, die Umstände der Szene sind so. Die Big Mom hat einen Haufen Kinder und eine ihrer Tochter soll einen der Strohhüte heiraten. Ich gehe jetzt gar nicht auf die weiteren Umstände ein. Da geht es um so eine politische Hochzeit, damit die Big Mom halt mehr Einfluss auf oder eine Armee von einem anderen Reich kriegt. Man kennt es. Das heißt, spielt auf einer Hochzeit. Die Big Mom freut sich wie Olle auf die Hochzeitstorte. Es ist eine riesige, riesige Hochzeitstorte und du hörst die schon vorher nur von dieser Hochzeitstorte labern. Sie ist die Hochzeit an für sich egal, aber sie will die verdammte Torte fressen. Und jetzt ist es so, dass die Strohhüte die Party sprengen. Die haben sich, grob gesagt, in der Torte versteckt und zerstören diese Torte. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, wo diese Szene, die ich jetzt gleich beschreiben werde, stattfindet, ist absolutes Chaos. Alle Gäste sind irgendwie entweder verwirrt oder es finden so kleine Scharmützel statt, aber es herrscht absolutes Chaos. Big Mom ist entsetzt, dass die Torte zerstört ist. Und jetzt kommt gleich Jimbo zum Zug, wie mir mein Herz rast, gell? Weil ich diese Szene so übertriebenst geil finde.
Ja, ich lausche die gebannt. Ich feiere es, wie du das Revue passieren lässt. Und ich habe es ja auch gelesen. Und da ist wirklich Halligalli. Aber das, was jetzt passiert, das lässt sich der Jimbo nicht nehmen.
Nee. Und jetzt sind die da also auf dieser Hochzeit. Die Big Mom ist, sie ist noch nicht in Rage, aber sie ist ziemlich, ziemlich mad darüber, dass die Hochzeitstorte kaputt ist. Und du hast vorher schon gesehen, dass wenn die nicht kriegt, was sie will, dann kommt sie in so einen Godzilla-Modus, wo sie einfach alles kaputt macht. Und in diesem Moment, wo alles durcheinander ist, geht der Jimbe, stellt sich vor sie und sagt ihr, verkündet ihr, dass er aus der Piratenbande austritt. In diesem Moment, wo die eh schon geistig total zusammengefickt ist, stellt er sich dahin und sagt, er tritt aus der Piratenbande aus. Das ist schon mal, wo du sagst, okay, das war cool. Und die Big Mom lässt sich natürlich nicht unterkriegen. Sie will ihre Macht nutzen und will dem Jimbe die Seele klauen und sagt ihr Sprüchlein und hält die Hand hin, aber es passiert nichts. Und der Jimbe guckt nur und sie guckt und alle drumherum gucken und fragen sich, was zur Hölle ist hier los? Wieso passiert nichts? Und dann kommt der Jimbe und sagt, wer Mitglied der Crew des künftigen Piratenkönigs sein will, der darf keine Angst vor einem läppischen Herrscher der Meere haben. Und der hat halt einfach keine Angst vor der. Es ist nicht so, dass er rausgefunden hat, dass er irgendwie keine Angst haben darf. Der hat verfickt nochmal keine Angst vor dieser Person, die als absolute Tyrannin eingeführt würde. Und dann ziehen ihn seine riesigen Titaneier auf den Boden. Er setzt sich auf den Boden, holt eine Sake-Schale raus und bedankt sich für die Zusammenarbeit und für all das, was er mit ihr erlebt hat, in Anführungszeichen.
Ich habe gerade Tränen in den Augen.
Ich pack das nicht. Wie kannst du so riesige Rieseneier haben? Er behandelt sie halt noch mit Respekt, obwohl sie eine Tyrannin ist, ein absolutes Arschloch, wenn man so will. Und nicht nur hat er keine Angst, er setzt sich vor ihr hin und holt diese Sakeschale raus als Respekt und stellt es vor ihr hin. Sie tritt dann auf diese Sakeschale drauf und sagt dann, ne, und dann löst sich diese Szene auf. Aber wie viel Respekt kann man vor einer fiktiven Figur haben?
Ja, und das ist ja auch so, dass man sagt nicht einfach zu Big Mom, dass man geht und sie sagt, ja, tschüss, sondern du verlässt die Mafia nicht, ne?
Nee, du verlässt die Big Mom Piratenbande nicht. Das wollte ich ja klar machen, dass sie dir dann das Leben nimmt, wenn du das tust. Da gibt es nur einen Weg. Aber der Jimbe hat halt einfach keine Angst.
Ja.
Und damit führt er diese Figur vor allen Leuten vor. Ne? Alle hofieren die und alle sind da auf dieser Hochzeit, weil sie sich gut mit ihr stellen wollen. Und er führt sie halt einfach vor allen vor.
Das ist auch so geil, weil der Jimbe, das ist so einer, der hat seine Entscheidung getroffen und der kennt die Konsequenzen, ne? Der kennt die Big Mom ja schon länger und trotzdem wählt er seinen Weg und da gibt's da nichts. Ne? Der lässt ja nicht mit sich reden und sagt, nee, ich gehe zum Ruffy, ich möchte seine Crew unterstützen. Ciao, keine Kompromisse.
Ja, der hätte auch akzeptiert, wenn er da jetzt gestorben wäre. Der wollte das machen. Der hat gemerkt, es ist jetzt Schluss. Aber weil er eben keine Angst hat, kann sie ihm nicht die Seele klauen und er stirbt nicht. Und das ist halt dieser Moment, wo er dieses Zitat, wo er sagt, dass er vor einem bloßen Herrscher der Meere keine Angst haben darf. Das ist so eine Big Ball Energy. Da schwillen dir selbst die Eier an.
Und sterben in der Situation war ja eine mögliche Option. Ne? Sie hat ihn direkt die Seele nehmen wollen. Und ich glaube, das war er sich durchaus bewusst.
Ja, der wusste das, aber der ist halt so wie Ashitaka in Prinzessin Mononoke, der ist sich selbst treu geblieben. Und der Jinbe, zu jedem Zeitpunkt, wenn er bis dato vorkam, hat er irgendwas in die Richtung gemacht.
Ja.
Das heißt, du wusstest, was du zu erwarten hast von dieser Figur, aber du wusstest nicht, dass es kommt. Und auch einfach die in Anführungszeichen Frechheit zu besitzen, in dem Moment, wo die Big Mom sowieso völlig drauf ist, weil halt die ganze Hochzeit in Arsch geht, sich da hinzustellen und das zu machen. Und in diesem Moment, du hast das nicht kommen sehen, steht er da und du denkst dir, okay, was passiert jetzt? Und dann spielt diese Szene ab. Ich hab dermaßen geheult wie ein kleines Mädchen, weil ich das so unendlich geil fand und ich diese Figur so brutal geil finde und noch viel mehr seit dieser Szene.
Um noch ein bisschen die Brücke zum Ashitaka zu schlagen. Der Ashitaka erfährt ja von der Seherin, dass er eben verflucht ist. Und da sagt die irgendwie zu ihm, du kannst dein Schicksal nicht ändern, aber du kannst die mutig entgegentreten. Und das macht Jinbei nonstop. Ja. Und das Verrückte ist halt, dass der so ein tougher Typ ist, aber wie eben mit dieser Sake-Schale. Absoluter, respektvoller Dude, der Liebste, den es überhaupt gibt. Und das macht den so toll. Also wenn ich eine Figur sein könnte, dann will ich Jinbei sein.
Das ist so. Und das Coole ist auch, alle Leute nennen ihn Boss Jinbei. Und wenn jemand den Beinamen Boss verdient hat, dann ist es der.
Ja.
Weil der einfach der allergrößte Boss ist, den die fiktive Welt je zustande gebracht hat.
Also mein Boss ist er auf jeden Fall.
Alter, ist der geil.
Das ist mein Boss.
Ich würde gerne noch eine kleine Side-Note zum Anime machen, wo was für mich das Ganze nochmal auf ein nächstes Level hebt. Das hat jetzt nichts direkt mit Jinbei zu tun, wo ich aber einfach dachte, geiler kannst du es nicht machen. Und zwar ist es so, dass die Strohhüte auf dieser Hochzeit sind, weil sie die Big Mom zum Ausrasten bringen wollen. Und die hat so ein Bild von einer Person, die sie sehr gerne mag. Und dieses Bild hat sie immer, wenn so eine Hochzeit ist. Und die Big Mom hat sehr, sehr viele Kinder. Das heißt, sie hat sehr, sehr viele Hochzeiten gehabt. Das hat sie immer neben sich oder sich gegenüberstehen. Und die wollen dahin und wollen dieses Bild zerstören, weil sie wissen, das ist so der Tropfen, der es fast zum Überlaufen bringt. Und das Ende dieser Folge, wo der Jinbei macht die Ansage, Big Mom greift ihn an, großer Feuerball, du weißt nicht, was passiert. Und dann im Hintergrund dieses Feuers siehst du, wie Brooke hingeht und einfach so einen Comic-Holzhammer nimmt und dieses Bild zerschlägt und einfach sein Juhuhu raushaut und dann ist die Folge vorbei. Ich habe gedacht, ich sterbe, weil das dem Ganzen nochmal die Krone aufgesetzt hat. Weil einfach die unscheinbarste Figur von allen hat das erreicht, weswegen sie da waren, weil ihn niemand wahrgenommen hat.
Ja, der hat das psychologische Moment genutzt, ganz klar für sich.
Großartig.
Ja, dann geht es Halligalli erst richtig los.
Das ist absolut großartig.
Ja, ich kann das unterschreiben, diese Szene mit Jinbei, wie er quasi der Big Mom die Stirn bietet. Herrlich, vor allem, weil halt wirklich sich jeder in die Hosen scheißt, wenn auch nur der Name erwähnt wird.
Ja.
Und niemand kann die Gefahr besser kennen als er bis dahin. Und dann zieht er das eiskalt durch, also top.
Das ist einfach, ich glaube, die Fischmenscheninsel ist am Grund des Meeresbodens, weil die Eier von Jinbei einfach so groß und schwer sind.
Ja, die haben sie da runtergetragen.
Der hat die runtergetragen. Das muss man, also wenn man, und One Piece hat viele von solchen Momenten, wo sowas kommt, wo Figuren solche großen Eier-Dinger durchziehen, aber das ist für mich mit das Größte. Lest es oder guckt es lohnt sich.
Falls ihr bis dato schon alles gelesen und gesehen habt, was wir heute vorgestellt haben, dann haut uns das überall hin. Wärt ihr auch gern Jinbei? Wenn ihr Nein schreibt, glaube ich es euch nicht. Traut euch es zuzugeben. Jeder wäre gern Jinbei. Ansonsten, ja, ob ihr die schlechten Szenen genauso schlecht fandet, ob ihr die geilen Szenen genauso geil fandet oder eben nicht, wir freuen uns auf euer Feedback. Damit würden wir die Szenen jetzt einfach wirken lassen, würde ich sagen, Maxi.
Und verabschieden. Das würde ich also. Auf einer höheren Note kann man nicht aufhören.
Ja, deswegen, wann kommt die nächste Folge?
Am 7. September.
Da kommt die nächste Folge. Was für uns wichtig ist, wo ihr zu Jinbeis werden könnt, geht auf Spotify, geht auf Amazon, geht auf Apple Music, geht überall hin und lasst uns Feedback in Form von Sternen und Likes da. Das ist für uns unheimlich wichtig. Das konsumieren wir, das brauchen wir mehr als Luft. Und wenn ihr uns am Leben lassen wollt... Okay, das ist vielleicht etwas dramatisch dargestellt, aber ja, wir freuen uns einfach, wenn wir da was sehen, wenn wir da Feedback kriegen. Dafür leben wir, dafür schlägt unser Herz und damit verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal.
Wir hören uns.
Wir hören uns.
Tschüss. Martin, ich würde gerne ein Spiel mit dir spielen.
Okay.
Und dieses Spiel nennt sich Gemein oder Genial.
Okay, nice.
Und jetzt möchte ich werde dir jetzt gleich eine Situation schildern und du sagst mir, ob das gemein oder genial ist.
Ich feiere dieses Spiel ultra, ja.
Und zwar, ist es gemein oder genial, wenn du einen leeren Feuerlöscher zur Selbstabholung auf eBay Kleinanzeigen setzt, weil du dir damit die 20 Euro für den Wertstoffhof sparst?
Ganz klar, in meinen Wertvorstellungen ist das gemein, weil du für einen sehr kleinen Preis jemand anderen in Gefahr bringen könntest. Und da kommt jemand und will was abholen, das heißt, es kostet ihn nicht nur Zeit, doch es kostet ihn Zeit und er hat nichts davon. Und im Worst Case kann er das, was er braucht, nicht nutzen, damit man selbst 20 Euro spart, einen Betrag, ja, für den man schon ein bisschen was in Einkaufswagen kriegt, aber ich finde, der es nicht wert ist, jemanden über den Tisch zu ziehen.
Und was ist, wenn der jetzt quasi deklariert ist als leerer Feuerlöscher? Wenn du sagst, eBay Kleinanzeigen, leerer Feuerlöscher abzugeben?
Ach so, du meinst quasi, gar, dass man gar nicht so tut, als wäre...
Ja.
Ach so, puh, ja dann ist da sozusagen jeder für sein Handeln und Tun selbst verantwortlich. Wenn einer meint, ja, dann hole ich mir halt den leeren Feuerlöscher, weil ich ihn für irgendwas brauche und man selbst spart sich die 20 Euro, dann ist das durchaus legitim.
Aber es ist im Prinzip am Ende des Tages ja Müll und du lässt jemanden antanzen und das abholen, anstatt dass du zum Wertstoffhof fährst und den halt für ein Entgelt quasi entsorgen lässt.
Da stellt sich natürlich die Frage, wie sehr wir überall in der Verantwortung stehen, was wir tun. So quasi, wie viel Schaden kann das ausrichten, dass ich diesen Feuerlöscher weitergebe? Vielleicht ist der Abholer, das ist sein Hobby, Feuerlöscher gegen Aufpreis abzugeben. Keine Ahnung. Wenn alle Parteien wissen, dass dieser Feuerlöscher leer ist und der eine braucht ihn aber für irgendwas, dann wird er ja trotzdem irgendwie recycelt.
Ne? Ja, ja.
Deswegen, ja. Wenn da alle fein sind mit dem, was angeboten wird, würde ich sagen, ist das noch irgendwo okay. Ganz falsch finde ich, wenn man den sagt, er ist zum Abgeben und einer von beiden meint, dass er noch voll ist. Das wäre falsch. Ja.
Also würdest du sagen, gemein oder genial?
Ich würde nicht sagen genial, weil sowas Tolles ist es ja nicht. Ich würde sagen, das ist okay. Erlaubt.